Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach.
Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge Trauerschatten. Mit mir heute dabei ist Ozan Zakaria Keskin-Kilic. Hi Zakaria, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Für die Leute da draußen, die Zakaria und deine Arbeit vielleicht noch nicht kennen, so grob umfasst, du schreibst sehr viel, hast mehrere Bücher veröffentlicht, hast ein Lyrikband veröffentlicht, hast zuletzt einen Roman veröffentlicht, Hundesohn, aber bist ja auch Wissenschaftler. Und das heißt, du beschäftigst dich ja so schon mit sehr vielen Themen aus sehr vielen verschiedenen literarischen Perspektiven. Und eine der ersten Fragen, die ich dir gerne stellen wollte, wie in jeder Folge, was hat dich traurig gemacht, Zakaria?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich habe auch gemerkt, wie ich selbst mit mir gerungen habe und ringen muss, wenn es um das Thema Trauer geht. Vielleicht hat das auch so ein bisschen was zu tun mit diesen verschiedenen Rollen, die ich auch in mir vereine. Du hast das ja schon angesprochen. Ich bin ja Autolyriker und Politikwissenschaftler. Und ich habe gemerkt, dass diese wissenschaftlichen Annäherungen an die Themen, die ich ausgewählt hatte oder die oft auch an mich herangetragen wurden, oft auch zu so einer Methode geführt haben, Dinge auch in Distanz zu sich selbst zu halten. Es gibt ja auch so diese Illusion eines objektiven, forschenden Menschen, der sich die Sachen außerhalb anschauen würde, so als hätten wir mit den Dingen gar nichts zu tun, die wir befragen oder auf die wir versuchen, Antworten zu finden. Und einerseits war es sehr wichtig für mich, so eine Art des Weltblicks zu erarbeiten tatsächlich, wenn es um den Wissenschaftsbetrieb auch geht, eine Sprache zu finden für Schmerz, für Gewalt, für diese ganzen Themen rund um die Kontinuitäten auch von Rassismen zum Beispiel. Und andererseits habe ich gemerkt, es gibt ja auch weitere Möglichkeiten, sich diesen auch Gefühlen, die ja auch teilen, meines eigenen Lebens sind, die auch nochmal anders zu bewerten. Und vielleicht ist das Schreiben eine solche Methode gewesen in den letzten Jahren. Und mit Schreiben meine ich jetzt das literarische Schreiben, das Schreiben von Gedichten, das Schreiben von Romanen, das Schreiben von Prosatexten. Vielleicht war das auch eine Methode, wo ich mich ganz anders mit mir selbst verbinden konnte. Und gerade bei diesem letzten Text, Hundesohn, kamen, glaube ich, auch einige Themen hoch bei mir, über die ich oft gar nicht so viel nachgedacht habe. Und das betrifft dann auch die eigene Kindheit. Das Buch selbst ist ja jetzt kein autobiografischer Text und geht auch weit über das Autofiktionale hinaus. Das ist jetzt nicht meine Geschichte, die ich geschrieben habe. Aber natürlich stellt man sich auch beim Schreiben anderer Texte immer auch die Frage, nach dem eigenen Leben, nach der eigenen Biografie. Und ich hatte oft so dieses kindliche Ich vor mir und konnte mich an vieles wieder erinnern und dachte, ja, vielleicht ist das Schreiben auch eine Möglichkeit, diese Kindheit umzuschreiben, anders zu schreiben, eine neue Kindheit zu entwickeln, die man selbst nicht hatte und gleichzeitig das auch betrauern zu können, was für eine Lücke sich aufgetan hat im eigenen Leben. Und wenn ich so zurückdenke, ich meine, wir schauen ja natürlich anders auf das Leben, je nachdem, wo wir heute stehen. Und ich bin jetzt 36 Jahre alt, ich lebe in Berlin und ich schreibe. Und viele Dinge, die heute Teil von meinem Leben sind, die waren früher nicht Teil von meinem Leben. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Kaff in Westdeutschland und ich muss sagen, dass ich lange Zeit als Kind auch gar nicht so begriffen habe, was geschieht, was so um mich herum geschieht, weil es ganz oft so Themen, Fragen waren von anderen, dich beantworten musste. Das fängt natürlich an mit diesem typischen Thema, wo man herkommt oder warum man anders ist oder warum man anders aussehen würde oder sowas. Und das war ein mehrheitlich weißes Dorf, mehrheitlich weiße Kleinstädte und sowas. Und es gab sehr wenig Menschen, die so ähnliche Biografien hatten wie ich um mich selbst herum. Und erst im Laufe der Zeit habe ich so begriffen, dass Rassismus ja nicht nur damit zu tun hat, wie Menschen mit dir sprechen oder wie sie auf dich blicken. Das war natürlich ein großes Thema. Also sich auch andauernd beobachtet zu fühlen und in den Blicken der Leute zu erkennen und zu verstehen, was sie in einem sehen, ja. Sondern dass es auch bedeutet, dass einem was weggenommen wird oder verunmöglicht wird. Und im Grunde wird ja auch Biografie ziemlich stark geschnürt durch diese ganzen gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir uns befinden. Und ich hätte mich niemals denken können als der Mensch, der ich heute bin. Und das verursacht schon eine gewisse Trauer, weil es eine Frage gibt, die sich viele rassifizierte Menschen stellen, die ich mir auch oft gestellt habe und auf die es einfach keine Antwort geben kann. Wer wäre ich gewesen, wenn es all das nicht gäbe? Ne? Wenn es Rassismus nicht gäbe, wenn es Queerfeindlichkeit nicht gäbe, wenn es Gewalterfahrungen nicht gäbe, wer wäre ich dann eigentlich für ein Mensch geworden? Und ja, das kann traurig machen. Da gibt es eine gewisse Trauer. Und gleichzeitig, und vielleicht ist das auch dann vielleicht ein Sinn oder eine Funktion, die Trauer erfüllen kann, dass es eine Tür öffnet, nicht nur um was zu verstehen, um was zuzulassen als Gefühl, als Emotion, für die es ja gar keinen Raum gab. Also wo kann ich das betrauern? Ohne dass Menschen sich darüber lustig machen würden oder so, ne? Sondern was machst du dann im Grunde mit dieser Trauer? Und damit du nicht da drin feststeckst, damit du nicht dich in Selbstmitleid suhlst zum Beispiel und dass es nicht dabei bleibt, das Leben zu erfassen als eine Schmerzensgeschichte, sondern als eine Möglichkeitsgeschichte. Und wenn ich das jetzt betrauere und gucke, wer war ich als Kind, als Jugendlicher, wer war ich nicht? Wer hätte ich denn sein wollen? Und wer kann ich heute sein? Insofern komme ich zurück zu dieser ursprünglichen Vorsicht, sage ich jetzt mal, gegenüber dem Thema der Trauer, die dann aber doch diesen Weg einem zeichnen kann, zu sagen, okay, was machst du jetzt eigentlich damit? Und was willst du jetzt eigentlich sein?
Ich übernehme mal diese Metapher, die du auch in einem deiner Sätze genannt hast. Du hast sehr viele Türen gerade geöffnet und ein Thema in so vielen verschiedenen Facetten aufgemacht, wo es in bestimmten Aspekten auch sehr mit mir resoniert, wie du es beschrieben hast. Und ich versuche gerade da so ein bisschen Ordnung in meinen Gedanken zu finden, während ich mitgeschrieben habe. Und ich finde das so bezeichnend, gerade wie du es angesprochen hast, einmal mit diesem, wer hätte man sein können, je nachdem, welche Erfahrungen man gemacht hat oder in welchen Kombinationen Erfahrungen passiert sind, also gerade Rassismus, Queerfeindlichkeit, Gewalt kann ja auch, ne, Gewalt in familiären Kontexten kann ja auch ein Thema sein und das könnte man mit immer mehr anderen Beispielen noch befüllen. Und gerade zurückblickend und eben nicht mehr aus der Perspektive eines Kindes, wo vielleicht auch einfach Sprache fehlt, wo Perspektive fehlt, wo vielleicht auch ja die Möglichkeiten von unterschiedlichen Gedankengängen fehlt, kenne ich das zu gut, aus meiner eigenen Erfahrung auf die Vergangenheit zurückzublicken und zu denken, so okay, wow. Das ist schon gerade bei diesem Thema Sprache ja, aber auch vielleicht in großen Teilen eine Sprachlosigkeit auslösen kann, vielleicht mit der man sich auch gar nicht erstmal beschäftigen möchte, beschäftigen kann. Und vielleicht ist Zeit auch tatsächlich so ein Faktor, der einem die Möglichkeit gibt, sich überhaupt damit beschäftigen zu können, weil es ja auch immer davon abhängig ist, klar, wie man aufwächst, vielleicht auch so ein bisschen dieses Tempo, wie man aufwächst und welche Erwartungen man zu erfüllen hat, gerade halt so dieses, man ist ein Individuum in einem bestimmten Setting, in einem bestimmten Ort und die Erwartungshaltung von außen. Und das können die Erwartungen der eigenen Eltern sein, das können die Erwartungen einer Gesellschaft sein, das können institutionelle Erwartungen sein. Und ich finde, so zurückblickend ist es auch so spannend zu sehen, dass ich jetzt ein anderes Zeitgefühl habe, als was ich früher für ein Zeitgefühl hatte, dass sich alles zieht, dass die Sommerferien niemals enden wollten und man sich denkt, okay, wohin mit der Zeit, wo ist sie überhaupt hin? Um dann gleichzeitig wieder zurückzublicken und zu denken, so hätte es anders laufen können, wären diese Sachen nicht passiert. Du hast bestimmte Sachen angesprochen, die alle mit negativen Erfahrungen zu tun haben. Also Rassismus, Queerfeindlichkeit, Gewalt. Dass es alles Dinge sind, die einen, gerade halt, wenn sie von Kind auf passieren, einen fürs restliche Leben prägen können und werden. Und das natürlich in einem unterschiedlichen Ausmaß. Also nicht jede Gewalterfahrung kann ja automatisch oder führt automatisch zu einem Traumata oder halt zu den Folgesymptomen, die solche Gewalterfahrungen tagtäglich haben. Das ist ja bei jedem Menschen, kann das individuell unterschiedlich sein. Auch wenn dann, glaube ich, in bestimmten Communities die Erfahrungen doch dann sehr ähnlich sind, die du auch beschrieben hast mit diesem Schmerz und dieser Trauer. Was hätte man sein können? Hätte man sich nicht tagtäglich mit diesen Dingen beschäftigen können. Und ich glaube, gerade eine Sprache in der Sprachlosigkeit zu finden, ist etwas, würde ich behaupten, ist eine der größten Herausforderungen, die man hat, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigen möchte.
Ja, manchmal spüre ich aber auch so eine Sehnsucht bei mir, zu schweigen und Stille erleben zu dürfen. Und das ist schwierig, wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der quasi alles über Sprache strukturiert wird im Grunde. Ja, also es gibt Regeln, an die du dich halten musst, es gibt Konventionen, wir lernen das sehr schnell als Kind, was auch Missverständnisse dann bedeuten, auch in der Kommunikation oder was es heißt zu fragen und was es dann heißt zu antworten. Schule ist natürlich so eine Erziehungsinstitution, in der das ein großes Thema ist, aber das begleitet einen familiär, das begleitet einen in Freundinnenschaften, in Partnerschaften und so weiter. Wir könnten auf unterschiedliche Weise miteinander kommunizieren. Und es gibt auch eine Möglichkeit, in Stille miteinander zu kommunizieren, im Schweigen miteinander zu kommunizieren. Und es ist auch möglich, Trauer zu erleben und zu empfinden, ohne zu sprechen, weil das Thema der Sprachlosigkeit ist ja eines, was ganz oft als sowas Defizitorientiertes beschrieben wird. Also Menschen empfinden Sprachlosigkeit, das ist ein Mangel und das muss korrigiert werden oder das muss beantwortet werden, in irgendeiner Weise eine Sprache zu finden für etwas. Das stimmt. Das will ich gar nicht kleinreden. Das ist ein riesiges Thema, mit dem ich mich lange beschäftigt habe. Was bedeutet das, sich selbst zu artikulieren? Sprache zu finden für das eigene Leben, gerade dann, wenn es verweigert wird, auch die eigene Geschichten erzählen zu können und sowas. Und dann gehört aber was noch dazu, nämlich eine Kompetenz zu tragen, nicht zu reden. Und dass das Nichtreden nicht bedeutet, nicht zu existieren, zum Beispiel. Das wird ja auch oft missverstanden. Der Mensch wird ganz oft erst dann gesehen in dem Moment, wo er für andere spricht oder als sprechfähiges Subjekt verstanden wird. Und das finde ich super ignorant, weil es andere Formen der Biografien, der Lebensentwürfe, der Realitäten gibt, wo auch Menschen nicht auf diese Weise zum Beispiel sprechen, wie es mehrheitlich getan wird zum Beispiel. Also wer ist denn sprechfähig, in welcher Form? Und ich kann ja mal von einer Erfahrung erzählen, die mich in dem Zusammenhang verdammt geprägt hat. Und zwar war das im Feld der Lyrik. Und da habe ich zusammengearbeitet in in einem Projekt namens Handverlesen. Da ging es um Gebärdensprachpoesie. Und da hat es mich umgeworfen, auch zu sehen, was selbstverständlich ist für mich als sprechenden Menschen, auch in der Lautsprache oder in Gedichten, die ich nicht nur schreibe, sondern auch rezitiere und vorlese. Und dann mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ihre Gedichte anders schaffen, anders schreiben, auf eine andere Weise sprechen. Und das war etwas, was mich sehr geprägt hat. Ich saß hier in meiner Wohnung zusammen, auch mit DolmetscherInnen und GebärdensprachpoetInnen. Und es ging um das gegenseitige Übersetzen der Lyrik und einander auch verstehen zu können. Und zuvor wurden mir Gedichte geschickt in Videoaufnahme, die ich am Anfang nicht verstanden habe, weil das, was ich als Sprache konzipiere, für mich nicht erfassbar war, weil ich nichts gehört habe, aber gesehen habe an den Bewegungen. Und dann hatten wir einen langen, langen Workshop-Tag und nach erschloss sich mir so dieser Inhalt dieses Gedichtes, was das bedeutet eigentlich. Und am Abend saß ich dann wieder alleine zu Hause und hab mir diese Videos nochmal angesehen, die ich ja am Anfang gar nicht verstanden hatte. Und ich habe richtig geweint, weil ich plötzlich verstanden habe, weil ich plötzlich gesehen habe, ich habe die Sprache plötzlich sehen können, weil wir uns das erarbeiten konnten gemeinsam. Und so habe ich das Gedicht nochmal in einer anderen, verkörperlichten Form kennengelernt. Die Arbeit mit anderen Menschen in ihrem Zugang zur Welt, ihr Zugang zur Frage des Sprechens, des Hörens, des Fühlens. Und da habe ich geweint auch, weil es mich berührt hat, etwas gefühlt zu haben, was ich in der Art eben vorher noch nicht gefühlt hatte. Und das kann ich wirklich allen empfehlen, sich zu befassen mit diesem Projekt Handverlesen und bei den Performances dabei zu sein. Und diese Frage mitzunehmen, was heißt denn dann eigentlich Sprachlosigkeit? Und was bedeutet dann zu sprechen, in welcher Form, in welchen Arten? Und so war das vielleicht einer der Knackpunkte auch, wo ich auf eine andere Weise nochmal umgegangen bin mit Stille, mit Pausen, mit diesen Momenten des Nichtsprechens oder die Kommunikation zu verlagern auf etwas anderes. Und gerade in so dem Umfeld, in dem ich mich so bewege, in Social Media zum Beispiel, in diesen digitalen Sphären, da gibt es ja auch eine ganz starke Erwartungshaltung darin, wie kommuniziert werden soll, wie etwas sichtbar wird und hörbar wird und sowas, ja. Und das ermüdet auf die Dauer, denn du merkst, vieles verkommt so zum Klischee. Zum Beispiel sehr vereinfachte Positionierungen. Menschen können sich zu allem Möglichen positionieren. Und dann wird Positionierung verwechselt mit Transformation. Das ist nicht automatisch Transformation in dem Moment, wo ein Mensch sich bekennt zu diesem und jenem oder etwas verurteilt oder sowas. Da gehört mehr dazu. Also welchen Einfluss hat das denn dann auf das eigene Leben oder auf das Leben anderer, damit es nicht zu einer performativen Geste verkommt? Und lange schon führe ich nicht jede mögliche Debatte im Netz. Es gibt weitere Möglichkeiten zu fühlen, zu sprechen, zu trauern, glücklich zu sein und so weiter. Das ist eine davon, die nicht in jedem Fall funktioniert. Also das muss man sich auch anschauen, dieses kommunikative Feld in den sozialen Medien. Das ist auch nicht in jedem Fall dafür gemacht, Diskussion zu führen beispielsweise oder Gemeinschaft zu schaffen, auch wenn es diesen Anspruch geben kann. Es funktioniert nicht in jeder Weise, auch Community zu erleben. Das geht nicht. Auch die Frage, welche Community eigentlich, ne? Wir gehören ja eigentlich verschiedenen oder mehreren Communities an. Also ich merke, da gibt es viel, woran ich mich reibe. Und dann ziehe ich mich gerne zurück. Und wenn ich da zurückkomme zu diesem Thema der Trauer, dann gehört vielleicht auch das dazu. Trauer zu erleben in unterschiedlichen Räumen. Es gibt natürlich auch Formen einer öffentlichen Trauer. Und gleichzeitig gibt es auch Formen einer nicht öffentlichen Trauer, die genauso real ist, die genauso sein kann, die genauso ihre Strukturen braucht und ihre Rituale. Und wir können einander auch nicht sehen in unserer jeweiligen Trauer oder in unserem Schmerz, weil uns ganz oft der Blick oder das Vokabular oder das Verständnis dafür fehlt. Wie lebt ein anderer Mensch? Wie fühlt ein anderer Mensch? Und danach sehne ich mich eigentlich gerade sehr, auch solche Räume zu finden, in denen vielleicht auch diese Bandbreite an den Gefühlen und an den Möglichkeiten zu sprechen und zu schweigen möglich sein kann.
Ich versuche das so ein bisschen von vorne nach hinten aufzurollen, was du gesagt hast. Gerade diese Aussage, Sprachlosigkeit als Mangel, ich könnte es aus verschiedenen Perspektiven, diesen Halbsatz betrachten. Zum einen, ja, Sprachlosigkeit wird häufiger, glaube ich, als etwas Negatives angesehen. Also wenn man sich dann auch so, ne, in einem Buch vielleicht den Satz vorstellt, er, sie war sprachlos, und dann ist also die Frage, in welche Richtung sprachlos? Sprachlos vor Glück, sprachlos vor Trauer, sprachlos im Schock. Die Worte haben ihm, ihr gefehlt. Und
oder für wen sprachlos?
Ja, in welchen Kontexten sprachlos? Das sind, also da eröffnen sich so viele Felder, aber ich würde es tatsächlich im ersten Moment auch vielleicht etwas als Negatives konnotieren. Und ich glaube, es ist halt wirklich so die Perspektive, die sehr viel ausmacht. Also gerade halt ein Thema der Gewalt, dass Sprachlosigkeit halt dazu führen könnte, dass man sich vielleicht mit Hilfe von Sprache nicht wehren konnte. Also Stichwort auch so gerade diese Schockzustände, dass man nicht in der Lage war, sich dieser Gewaltzufuhr zu entwehren, sei es jetzt eben körperlich, verbal, in irgendeiner Weise. Und kommen auch so ein paar Erinnerungen hoch, gerade auch so in bestimmten Kontexten ist es, glaube ich, auch schwierig, Sprachlosigkeit richtig zu interpretieren. Also gerade auch, wenn ich jetzt versuche, Beispiele zu finden, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sprachlos zu sein, dass es vielleicht auch da eben diese Schwierigkeit gibt, zu erkennen, weswegen Leute sprachlos sind. Und sprachlos finde ich gerade auch in einem Land oder gerade auch in einem Aufwachsen, wo man mehrere Sprachen gesprochen hat, finde ich, macht das halt auch sehr viel aus, wie man miteinander spricht oder welche Möglichkeiten des Sprechen man überhaupt hat. Also du hast gerade so ein sehr schönes, treffendes Beispiel genannt oder halt von deiner Erfahrung erzählt mit Handverlesen. Ich kenne das beispielsweise aus meinen Erfahrungen auch im Aufwachsen, dass ich mit meinen Eltern, mit meiner Familie eine ganz andere Art der Kommunikation hatte, je nachdem, in welcher Sprache wir gesprochen haben. Und dass ich auch gesehen habe, wie meine Eltern sich anders verhalten haben, je nachdem, in welcher Sprache sie sprechen dürften, als Leute, die hierher gekommen sind, als erwachsene Menschen, wo Deutsch nicht ihre erste Sprache war. Und dass das so viel eröffnen kann, wie mutig man sich fühlt, wie ängstlich man ist, ob man sich inkompetent fühlt, weil man nicht die richtigen Worte findet, weil man im Deutschen gibt es ja auch so dieses Wort eloquent, wenn man nicht eloquent genug ist. Und dass man mit Sprache sehr häufig auch schon definiert, welche Menschen man vor sich hat. Also wenn man jetzt in der Lautsprache ist. Und dass das halt auch wieder dazu führen kann, dass man vielleicht auch in eine Sprachlosigkeit gezwungen wird, gegeben der Settings, auch wenn man vielleicht in einem anderen Kontext dann auf einmal sehr viel mehr sprechen könnte. Und auch, da stimme ich dir auch total zu, dass dieses Nicht-Reden nicht automatisch heißt, dass Menschen nicht existieren. Und gleichzeitig fällt mir so ein, vielleicht schon so ein bisschen abgedroschener Spruch ein, den ich sehr häufig aus so therapeutischen oder halt aus solchen Settings kenne, wo es halt sehr viel um Self-Care etc. geht. Nur sprechenden Menschen kann man helfen. Und es kann halt zu einem bestimmten Grad helfen, natürlich halt, wenn wir uns jetzt in therapeutischen Settings beschäftigen und ich auch rückblickend darauf schaue, so wie meine therapeutischen Erfahrungen waren, dass es natürlich dann auch schon wieder ein künstlich erschaffener Raum ist mit einer Person, die einen eigentlich nicht kennt, die einen nicht zu urteilen hat, im besten Fall nicht urteilen sollte und wo man vielleicht auch am Anfang noch so sehr vorsichtig ist, welche Worte man verwendet, wie man sie verwendet.
Auf jeden Fall.
Und da auch tatsächlich erst in diesem Kontext gelernt habe, dass Schweigen in Ordnung ist. Beispiel, was ich auch sehr oft lese, die bedrückende Stille. Dass es dann sich gar nicht so angefühlt hat, weil man dann gemerkt hat, so okay, man ist in einem Raum, wo die Stille als etwas Angenehmes, als etwas okay, es ist okay, dass diese Stille da ist, wahrgenommen wird. Und nicht, dass man diese Stille überbrücken muss mit Worten, mit Sätzen, die vielleicht keine so große Notwendigkeit haben, dass sie gesagt werden, sondern dass man vielleicht das nicht aushalten kann, weil man sich dann vielleicht, wenn man nicht spricht und nicht darauf konzentriert ist, mit einer anderen Person oder anderen Personen in Dialog auszugehen oder rauszugehen, sondern dass man in der Stille auch sehr viel mit sich selber beschäftigt ist und dass das vielleicht Menschen auch nicht aushalten können, weil sie es nie gelernt haben, sich komplett mit sich selber zu beschäftigen. Also vielleicht noch eine Vorstufe zu dem, Stille als etwas Angenehmes zu erfahren, weil man dann merkt, so man hält sich selbst aus und man hält die Gedanken aus, die man selber hat. Und es ist immer wieder so ein Spiel in so viele Richtungen von, natürlich möchte man sich irgendwie ausdrücken, man möchte irgendwie eben auch, was du gesagt hattest, vielleicht eine Community finden, vielleicht in den Austausch treten mit den Menschen, die vielleicht einen verstehen. In den Worten, die man spricht, in der Sprache, die man spricht, über die Themen, die man spricht. Und auch, was du vorhin gesagt hast, so ganz zu Beginn, diese Hoffnung zu haben, nicht beschämt zu werden. Also du hattest gesagt, dass Leute sich nicht darüber lustig machen sollen oder könnten, darüber, was man erzählt, dass man da natürlich, also dass das Sprechen und die Räume so viel ausmachen können, wie man wahrgenommen wird. Und in dieser Hoffnung auch, dass man so wahrgenommen wird, wie man sich vielleicht selber sieht. Also dass man da vielleicht auch so diese Sprache braucht und erstmal rausfinden muss, was sind die Worte, die mich definieren und was sind Worte, von denen ich dachte, dass sie mich definieren, weil sie halt auch so eine Tragweite haben. Also wie spreche ich über mich selbst in dem Moment? Also gerade mit diesen Gewalterfahrungen, nehme ich das an, was Leute auf mich drauflegen oder ablegen mit diesen Worten, wie sie mich benennen? Und weil Sprache ist ja nicht nur das Wort, das ich sage, sondern wie sage ich das? Mit welchen Pausen sage ich das? Meine Mimik, meine Gestik, die vielleicht in der schriftlichen Sprache dann auch nicht sichtbar sind, die aber beispielsweise, weil du das auch genannt hattest, in der Gebärdensprache ja noch viel essentieller sind, gerade so Gestik und Mimik. Und dann fällt mir auch aus der persönlichen Erfahrung das Thema Neurodivergenz ein. Das heißt, was ist mit Menschen, die selbst der Lautsprache mächtig sind, aber ein Problem haben, Mimik zu lesen oder eine Schwierigkeit haben, Dinge nicht wortwörtlich zu nehmen oder eben mehr Informationen brauchen, um zu verstehen, ah, okay, was heißt denn jetzt durch die Blume gesprochen letzten Endes? Und dabei kann Sprache sowas Schönes sein und gleichzeitig sowas Verwirrendes. Und das macht es, glaube ich, so unendlich schwierig. Und da stimme ich dir auch voll zu diesem letzten Teil, den du gesagt hattest, überhaupt zu behaupten, man hätte eine sehr einfache Positionierung in irgendwas, weil wir müssten uns ja eigentlich jederzeit klar sein, wie einzigartig wir jeweils als Individuen sind mit all unseren Facetten und all unseren Hintergründen und unseren Erfahrungen und was uns ausmacht, um dann verstehen zu können, okay, was ist das für eine Art von Raum, die wir brauchen, wo alle möglichen Aspekte von Sprechen und Schweigen und Stille und Miteinander überhaupt möglich sind, um eben halt auch zu trauern.
Weißt du, je mehr ich so darüber nachdenke, glaube ich, dass es so eine so ein Irrtum darin gibt, Sprache und Schweigen als Gegensatz zueinander zu positionieren, weil Stille und Schweigen eigentlich nicht Sprachlosigkeit bedeutet, sondern eine andere Sprachform. Ich glaube, es gibt keine Sprachlosigkeit. Ganz oft wird damit gemeint, es gibt eine normierte Regel, die erlaubt vielleicht Zugang oder die ist privilegiert sehr oft. Und wenn die nicht zur Verfügung steht, zum Beispiel, oder andere verdrängt, man redet dann von einer Sprachlosigkeit, weil die Person nicht existiert in dem Rahmen, der vorgegeben ist, zum Beispiel. Aber die ist nicht sprachlos, die Person. Die war nie sprachlos, sondern es gibt andere Sprachformen und dann kommt es darauf an, eine gesellschaftliche Kompetenz und Sensibilität zu entwickeln, genau dafür, dass es verschiedene Arten gibt, zu sprechen. Und das bedeutet dann nicht nur Vielfalt der Sprachen oder so, ne, sondern es bedeutet mehr als das. Und ich bin tatsächlich so jemand, der bei Dates immer wieder darauf achtet, kann die Person mit Stille umgehen oder nicht? Wie reagiert die Person darauf? Es gibt so Leute, die werden nervös, wenn nicht jede Sekunde gefüllt wird mit so einem Sprechakt. Und das ist dann, ich bin dann sehr schnell überfordert, zum Beispiel, wenn man so springt hin und her, zack, 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 und andere brauchen das wiederum, um irgendwie sich stabil zu fühlen. Aber ich brauche diese Balance zwischen dieser Art des Sprechens und dann der anderen Art des Sprechens, wo die Körper auch miteinander sprechen, wo die Augen miteinander sprechen, wo die reine Existenz zusammen in einem Raum oder in einem Ort bereits eine Lebensform und eine Kommunikationsform ist. Und zwei Dinge sind mir dazu eingefallen. Das eine, ich war vor ein paar Tagen in so einer Silent Bar, zum ersten Mal in meinem Leben. Hier im Wedding gibt es eine. Und das war ein Event, wo es darum ging, dass nicht gesprochen werden darf, während die Alben von Frank Ocean gespielt wurden. Und dann kamen alle an, es war auch sehr, sehr voll. Viele junge Menschen auch, die bestimmt auch musikbegeistert waren, aber auch bestimmt neugierig waren, so wie auch ich neugierig war, was es bedeutet, eine Stunde lang zusammen in diesem Raum, in dieser Bar zu sitzen, vielleicht einander auch nicht zu kennen. Manche kamen alleine, manche kamen in Gruppen und saßen dann dort, haben sich ihre Drinks geholt an der Bar. Und dann gab es den Moment, wo dann es hieß, okay, es läuft so und so ab, ich spiele hier die Musik und wir hören uns das an und es wird nicht gesprochen, wenn irgendwas ist, könnt ihr gerne rausgehen außerhalb der Bar, aber hier hören wir uns jetzt diese Musik an. Und ich habe um mich geguckt, weil ich liebe es auch zu beobachten, auch mit anderen Menschen zusammen zu sein, selbst wenn ich die nicht kenne oder so. Und dann dachte ich, ja, was geht wohl in den Köpfen der anderen vor sich? Weil natürlich konzentriert man sich einerseits auf die Musik und es war wunderschön und auch die Soundanlage war beeindruckend. Das war ein tolles Hörerlebnis. Und gleichzeitig war es ein tolles soziales Erlebnis, weil du weißt, es ist ungewöhnlich in dieser Art, wenn wir im Alltag andauernd sprechen, andauernd hören, also jetzt aus so einer mehrheitlich dominanten Alltagsform jetzt zum Beispiel, wenn es um Sprache geht oder um Lautsprache geht. Und dann kommen wir zusammen und sagen jetzt bewusst, jetzt setzen wir uns hin eine Stunde, wir machen nichts anderes als das zu hören. Und niemand kommentiert etwas und niemand redet in irgendetwas rein, sondern man lässt sich einfach darauf ein. Und es ist ein wunderschönes, tiefes, intimes Gefühl, das ich sehr oft im Leben vermisse und das möchte ich aufsuchen. Es gibt ja dieses Konzept Deep Listening, kommt auch, glaube ich, aus der Klangkunst. Die Klangkünstlerin Paulina Oliveros, glaube ich, wenn ich richtig erinnere, ist ihr Name, hat das geprägt. Und da geht es im Grunde um diesen Unterschied, der im Deutschen auch ausgemacht wird zwischen den Begriffen Hören und Zuhören. Weil Hören bedeutet einfach die Fähigkeit, jetzt zum Beispiel etwas wahrgenommen zu haben akustisch. Aber Zuhören bedeutet, zielgerichtet sich auf etwas zu konzentrieren. Und die Aufgabe dieses Konzeptes oder dieser Methode ist ja eine Übertragung, eine gesellschaftspolitische Übertragung aus der Musik, aus der Klangkunst hin in Gesellschaft, wie wir miteinander leben, wie wir einander zuhören, was wir hören eigentlich, wie wir aufeinander uns einlassen können und fokussieren. Und das fehlt sehr oft. Und das fehlt in den sozialen Medien natürlich. Und ich bin jemand, der, wie jetzt auch in diesem Gespräch, oft länger braucht, Dinge zu, also auch sprachlich zu erfassen. Ich mache mir gerne Gedanken. Ich will nicht zack, zack, zack auf alles direkt antworten müssen. Aber das ist eine Anforderung, die an einen formuliert wird. Beispielsweise journalistisch auch ganz schnell. Ne? Wenn du ein Interview, wenn dir ein Interview geführt wird, zack, zack, hast du die Sätze, die da geliefert werden müssen. Ne? Also diese Erwartung gibt es dann. Und wo ist der Raum eigentlich nachzudenken? Wo ist der Raum, sich auf eine Frage einzulassen? Oder auch auf Bühnen erlebe ich das auch ganz oft. Ich mag Formate, in denen wir einander mehr Raum geben, die Unterbrechungen zulassen, das Stottern zulassen, all das nicht missverstehen als Schwäche oder als Unwissenheit oder als Dummheit oder irgendwie sowas, nein, sondern als ein Prozess, bei dem gerade etwas passiert, ein Erkenntnisprozess. Und das liebe ich, wenn wir als zum Beispiel auch als AutorInnen den Texten auch mehr Raum geben können, den Gedanken einander über das Schreiben und Lesen mehr Raum geben können und ihre Bedeutungen dann eigentlich für unsere Welt und unsere Welten. Und dann nicht sofort zu antworten zum Beispiel. Oder ich mag es auch, Formate zu erleben, in denen nicht erwartet wird, auf alles reagieren zu müssen zum Beispiel. Manche Menschen im Publikum tun sich schwer. Jeder Mensch geht ja mit einem anderen Ziel, mit einem anderen Wunsch zu einer Veranstaltung. Und es gibt ja dieses Phänomen, dass es bei manchen Menschen ein sehr, sehr großes Redebedürfnis gibt, die dann öffentliche Veranstaltungen aufsuchen. Darüber habe ich sehr oft nachgedacht, weil mir begegnet das auch bei den Lesereisen. Es ist einerseits natürlich ein wunderschönes Gefühl und Situation. Menschen kommen zusammen und können einander sehen und hören und sich mitteilen und Anteil am Leben der anderen haben. Aber ganz oft sind Formate auch nicht dafür ausgelegt. Die können das nicht tragen eigentlich. Diese Diskrepanz eigentlich zwischen Publikum und Bühne, die müsste aufgehoben werden auf unterschiedliche Weise. Aber dann gibt es eben auch Figuren, die versuchen etwas zu kompensieren. Die kommen aus einem Leben, in dem sie nicht gesehen werden und nicht gehört werden und sehr viel Schmerz auch empfinden, sehr viel Trauer empfinden und auch vieles zurecht und dann kommen und sich dort hinsetzen und sich mitteilen wollen. Der Raum funktioniert ganz oft aber nicht auf dieser Weise. Und was heißt das dann, wenn eine Person mit diesem Bedürfnis den Raum dominieren will oder überlagern will? Und ich beobachte das im Publikum, dann gibt es andere, die dann die Augen verdrehen oder schon ermüdet sind und ganz genau wissen, wohin das jetzt kommt, weil es keine Frage ist, die gestellt wird, sondern ein Referat, das gehalten wird. Also wir kennen alle das. Aber ich bin ich entwickle in den Situationen nicht Wut oder sowas und auch nicht Schamgefühl oder so, wenn ich das beobachte, sondern ich bin verdammt neugierig, weil ich denke, aus welchem Leben kommt dieser Mensch? Und was möchte dieser Mensch eigentlich mitteilen und wozu? Und wie kommt es eigentlich dazu, dass das Leben außerhalb gerade dieser Veranstaltung offenbar nicht den Rahmen geboten hat, das artikulieren zu können? Und wie müsste dann ein Leben aussehen oder das Leben miteinander auch im öffentlichen Raum, wo all das nicht passiert oder das eigentlich auch möglich ist, einander zu sehen und Dinge nicht auf der Weise kompensiert werden müssen und es dann zu Übertritten und sowas zum Beispiel kommt, weil es dann eben nicht mehr notwendig ist, weil wir es geschafft haben, einander anders Raum zu geben. Und die andere Sache, an die ich denken musste, ist ein Gedicht, das ich mal geschrieben hatte, das ist auch in Prinzenbad, das trägt den Titel Gebrauchsanweisung für die Stille. Und der Ausgangspunkt ist diese biblische Geschichte von Lot, die ja ganz oft instrumentalisiert wird für Queerfeindlichkeit, wo es dann heißt, Gott würde schwul und lesbische Menschen hassen und das wäre eine Sünde, homosexuell zu sein. Also ich glaube, viele kennen diese Geschichte, auch wenn Menschen, die nicht religiös aufgewachsen sind, kennen ganz oft dieses Narrativ, weil das so kulturell tradiert ist auch im Grunde. Und ich habe das aufgegriffen, diese Erzählung, und habe sie umgeschrieben in dem Gedicht, wo diese zwei Engel Lot besuchen am Schlesee in Godsberg. Und ich habe das so angereichert mit anderen Gegenwartsbildern und auch um das aufzulösen, Vergangenheit, Gegenwart, um diese religiöse Geschichte zu übertragen in unsere jetzige Situation. Und da geht es darum, dass diese Engel Lot verführen. Diese Engel Lot lieben, diese Engel Lot berühren und küssen wollen. Und es darum geht, dass es nichts zu beichten und zu gestehen gibt. Die richten sich dann auch an Lot und sagen, die Beichte treiben wir dir aus dem schönen Kopf. Und es geht darum, die Stille anders zu erleben. Und das ist ein großes Thema, finde ich, wenn es um queeres Leben geht. Sagen wir mal in Deutschland. Weil, wer ist eigentlich queer? Und verstehen wir Queerness als Lebenswirklichkeit, wenn sie nicht artikuliert wird, wenn sie nicht ausgesprochen wird? Weil ganz oft wird das erwartet. Wir sind dann mitten in dem Thema des Coming-Outs. Was bedeutet dann eigentlich Coming-Out? Oder was bedeutet es dann, queer zu sein? Und es kommt dazu, das finde ich etwas passiert ist, eine Form der Transformation, die wir eigentlich kennen aus einer christlichen Regel, aus einer vor allen Dingen auch katholischen Tradition, die Wahrheit über sich selbst auszusprechen, die Sünde zu beichten, um dann Vergebung zu finden, nicht nur durch Gott, sondern durch die Gemeinschaft. Und deshalb gibt es diese Praxis auch der Beichte. Und sie wird dann ausgesprochen, die Sünde wird ausgesprochen, und sie wird dir dann verziehen. Ja. Du hast das Geheimnis offengelegt. Ein Mensch, der Geheimnisse trägt, ist verdächtig scheinbar. Der muss das Böse aussprechen, um wieder gut zu sein. Und dann kommt es zu einer Umkehr, und ich verstehe, wie das passiert ist historisch, gerade bei unterdrückten und verfolgten Gruppen, die Regel dann umkehren und dann stolz nach außen rufen, das bin ich. Um dann zu sagen, dafür muss ich mich nicht schämen, ne? Das bin ich und das darf sein. Und das war auch eine notwendige Bewegung, um hier eine Gegenstimme zu setzen auch dazu. Was passiert aber, wenn sich das normiert und es zu einer Haltung kommt, wo von allen Menschen, die queer sind oder die queer leben, eine solche Praxis erwartet wird, nämlich sich auf diese Weise öffentlich kundzutun und zu sagen, ich bin queer. Ich bin queer und ich stelle das zum Beispiel auf diese Weise verbal oder durch andere Zeichen öffentlich dar. Das funktioniert nicht für jeden Menschen. Das muss auch nicht für jeden Menschen funktionieren. Da sind wir mittendrin wieder bei diesem Thema Sprache, Schweigen und Sprache. Schweigen heißt nicht sprechen. Schweigen ist eine eigene Form des Sprechens. Und es gibt auch ein queeres Leben, das existiert und real ist und legitim ist, das anderen Regeln folgt zum Beispiel, das sich andere Rituale setzt, das auch aus anderen historischen oder kulturellen Zusammenhängen kommt. das kann auch funktionieren. Das nicht christlich-säkular kodiert ist zum Beispiel oder für das europäische Leben vielleicht funktionieren. Ne? Und ich empfinde ganz oft Trauer, wenn ich mich mitten in diesem Thema befinde, weil ich weiß, ich kann mir Dinge erlauben und ich kann auf Dinge, oder ich habe mich auch entschieden, öffentlich zu sprechen, auch zum Thema der queeren Sexualität. Und andere können das nicht. Und das spüre ich. Und das verursacht etwas bei mir. Und das waren für mich immer auch die tiefsten und auch sehr gefühlvollsten so Rückmeldungen, auch die ich bekommen habe, sehr oft von queeren Menschen, die sich bei mir gemeldet haben, manchmal schriftlich, manchmal nach den Veranstaltungen im Zweiergespräch, nicht aus dem Publikum heraus, weil das ist nämlich auch das Thema, wer zeigt sich eigentlich oder wer kann sich zeigen auf diese Weise im Publikum oder in der Öffentlichkeit, die dann mir schreiben oder mir sagen dann, die sich quasi nicht kenntlich machen wollten vor anderen, zum Beispiel als queer, die mir dann sagen, was es für sie bedeutet hat, das zu lesen oder das zu hören oder das zu sehen. Und ich fühle da schon auch eine gewisse Form auch der Verantwortung, weil ich weiß, ich habe mich entschieden, das zu sprechen, das zu schreiben. Andere können das nicht. Andere wollen das nicht. Andere müssen das nicht. Und darauf aufmerksam zu machen, auch innerhalb queerer Communities ist wichtig, weil es auch darum geht, wie wir unsere Räume und Gruppen eigentlich organisieren, wo das auffangbar ist, wo wir nicht zu Restigmatisierungen führen von anderen, nur weil sie vielleicht unserem Konzept von queerem Leben nicht entsprechen. Die mitzudenken, die nicht nach diesen Codes zum Beispiel leben, sondern nach anderen Codes leben. Deshalb finde ich, ja, ich freue mich für Menschen, die für sich entscheiden, sich für sich für ein Coming Out entscheiden. Und gleichzeitig denke ich, welche anderen Formen gibt es eigentlich? Das dann auch zu hören, zum Beispiel, ja? Andere Menschen auch hören zu können, selbst wenn sie nicht auf diese Weise sprechen. Und sie nicht unter Druck zu setzen. Es lastet so viel Druck, vor allem auf mehrfach marginalisierten Menschen, weil man so oft so navigieren muss, das eigene Begehren, den eigenen Körper, die eigene Gläubigkeit, alles Mögliche, jeweils je nachdem, wo du dich bewegst, mit wem du zu tun hast und so weiter.
Gerade diese Existenzen der Kommunikation, und wir haben ja sehr viel jetzt über die Lautsprache oder vorhin auch eben über Gebärdensprache gesprochen, aber es gibt ja auch noch die bildliche Sprache. Und das war etwas, womit ich mich das letzte Jahr immer stärker beschäftigt habe, gerade auch, weil ich jemanden kennengelernt habe, der im Fotojournalismus arbeitet. Und da ist es ja auch, also wie viel Botschaften oder wie viel kann kommuniziert werden durch Bilder und auch wie Fotografie halt kommunizieren kann mit wer im Blickwinkel ist, wer in bestimmten Räumen abgebildet ist und wer nicht. Und funktionieren die Bilder und ihre Botschaft dahinter auch ohne, dass dahinter noch ein Beschreibungstext ist, was zu sehen ist, wer nicht zu sehen ist, wie die Bilder bearbeitet worden sind, wurden die Bilder retuschiert und wie entsteht dann überhaupt ein Austausch, weil es ja in dem Moment ja nicht so ist, dass da zwei Menschen direkt miteinander kommunizieren oder bestimmte Menschen, sondern man betrachtet etwas. Und die Person, die das Foto gemacht hat, hat es ja sozusagen dann überlassen. Also kommuniziert ja nicht direkt mit jeder Person, die das Bild jetzt sieht oder steht für einen Austausch zur Verfügung. Und das, finde ich, macht ja auch so viel aus, wenn wir uns dann noch über andere Formen Gedanken machen, auch gerade halt mit der Lyrik. Ich habe ja auch immer häufiger jetzt angefangen, auch bei Sammelbänden mitzumachen, wo dann auch explizit gesagt wurde, dass es noch mehrere Formen gibt als reine schriftliche Texte, sei es jetzt Zines, sei es jetzt Comics, um eben auch da nochmal Räume dazu zu denken und nochmal da auch Ebenen zu öffnen, die vielleicht nicht da sind. Und die vielleicht nicht unbedingt mit Wörtern gefüllt werden müssen. Und auch gerade, was du beschreibst, diese Beispiele, das mit den Silent Bars habe ich auch tatsächlich gesehen, aber da habe ich mich tatsächlich noch nicht getraut. Aber das ist, glaube ich, mit so vielen Räumen, die man nicht so kennt. Ich kenne das tatsächlich eher aus anderen Räumen, wenn ich das erste Mal da bin, weil dann auch ja, je nachdem, wo man herkommt, man ja auch so eine Sprache entwickelt hat. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie mit Tischmanieren, dass man weiß, so, okay, Gabel, Messer, Löffel, aber was ist dann die Fischgabel und der zweite Löffel und dann mehrere Wassergläser? Das ist ja auch eine Form der Kommunikation, wie miteinander gesprochen wird und ob man dann auffällt als etwas. Also auch so Stichwort dieser Imposter, und auf diesen Imposter möchte ich später auch nochmal zu dem Thema Queerness zukommen, dass gerade halt auch das Hingehen in diesen neuen Räumen, in diese neue Räume ja auch so ein Akt sein kann mit so, ich probiere etwas aus, von dem ich keine Ahnung habe, wo glücklicherweise ja auch keine Sprache notwendig ist, um sich irgendwie da auch zu öffnen und zu sagen so, hallo, hier, ich mache das erste Mal, ich habe keine Ahnung. Sei es jetzt in der Silent Bar oder sei es beispielsweise auch so ein konkretes Beispiel, wo ich mit Mitte 20 das erste Mal in der Philharmonie war und ich nicht wusste, wann man klatscht. Ob man dann, also dass man dann abwartet, wann die anderen reagieren oder alleine, wann man husten darf. Und das kann natürlich in unterschiedlichen Räumen sein und das kann jetzt sowas sein, ich hatte ein ähnliches Erlebnis in der Jazzbar, wo dann die Leute aber mittendrin in Songs geklatscht haben und ich dachte so, okay, was muss ich jetzt lernen? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ich war da ganz alleine dort. Und das sind auch solche so Beispiele, die mir auch so eingefallen sind, wo ich merke so, dass ja auch wieder halt die Sprache jetzt oder die Lautsprache jetzt nicht als Kommunikationsmittel dient, sondern das Verhalten anderer Menschen mir vermittelt, wie ich mitzukommunizieren habe, vielleicht um Interesse zu zeigen, also klatschen wird ja meistens dann bei Veranstaltungen als etwas so, ich spreche dem zu, was auf der Bühne passiert oder mir gefällt das, was auf der Bühne passiert. Es gibt ja natürlich auch andere Formen wie Ausbuhen, Pfeifen, was auch immer, was ja auch Formen der Kommunikation sind, wo keine direkte 1-zu-1-Kommunikation möglich ist. Oder eben halt auch das Schweigen. Ne? Also wie höre ich jemandem zu auf Bühnen? Störe ich mit Kommentaren, mit Reinrufen? In bestimmten Kontexten hat es ja sozusagen aber auch eine Erwartungshaltung. Also ich kenne das aus Großbritannischen, aus dem UK-Raum, das sogenannte Heckling, was in Comedy-Bereichen eher so üblich ist, dass Leute aus dem Publikum irgendwelche schon so bissige Kommentare in Richtung der Person, die gerade auf der Bühne ist und ihr Set hat, reinspricht und dass es dann so eine Antwort drauf gibt. Also wie schnell, wie pfiffig kann man darauf zurückantworten, wenn, weiß ich nicht, jemand aus dem Publikum sagt, ah, du bist langweilig oder ah, das interessiert mich jetzt nicht oder ah, geh mal von der Bühne. Und das sind natürlich halt auch so Möglichkeiten, wo es anscheinend wieder diese Erwartungshaltung gibt oder Räume, das Vorhersehen, dass so eine Kommunikation von 1 zu ganz vielen stattfinden kann und es als nicht Negatives angesehen wird. Aber auch wieder zurückkommt auf dieses Schweigen als etwas Negatives oder dieses Stille aushalten können, da habe ich auch ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, dieses gerade beim Dating, das ist eher so, gerade bei diesen ersten Treffen, so ein Abrattern ist von Fragen, um zu gucken, so, oh, springt jetzt der Funke über und wird da jetzt was passieren? Und dass das dann, Schweigen dann eben auch irgendwas so als etwas Negatives, dass das Gespräch nicht gelaufen ist, dass es nicht gut gegangen ist. Und das ist auch etwas, was ich sehr häufig beobachte, nicht nur in Dating-Konstellationen, auch allgemein in Gesprächen, dass einem wirklich halt dieser Raum nicht gegeben wird, so nachzudenken, sich Gedanken machen zu dürfen über das, was die Person gesagt hat. Gerade halt vielleicht, wenn es darum geht, einander besser zu verstehen. Und vielleicht auch, wenn man gerade unterschiedliche Standpunkte hat, finde ich es ja wichtig, wenn man einander verstehen möchte, dass man sich vielleicht auch Zeit nimmt, um zu verstehen, so okay, warum denkt die Person so, woher kommt sie her? Das kann ich ja meistens ja nicht nur durch einen Satz oder ein 10-minütiges Gespräch rausfinden. Es gibt natürlich halt wieder mit dieser Gleichzeitigkeit von Podcasts, von Social Media, von Auftritten, wo es tatsächlich ja noch gefeiert wird, dass man schnell reagiert, dass man wortgewandt ist. Wenn ich immer wieder mitkriege, wie gerade beispielsweise in politischen Diskussionen im Bundestag, wie dann die PolitikerInnen gefeiert werden, die dann schlagfertig sind, die dann direkt antworten können, dass das auch in verschiedenen Arbeitskontexten als was Gutes beschrieben wird, wo dann natürlich ein Gegensatz gesucht wird und gesagt wird, so ja, okay, wenn du halt nicht schlagfertig bist, dann ist es was Negatives, auch wenn es einfach halt nur eine Charaktereigenschaft sein kann. Okay, dann ist halt eine Person schlagfertiger als die andere. Ja, dann ist das einfach so. Und auch eben dieses Hören und Zuhören, dass es manchmal auch bei mir den Eindruck hat, dass dieses Zuhören immer weniger funktioniert, weil man in vielen Gesprächen ja schon eigentlich dabei ist, die eigene Antwort zu formulieren, wenn die andere Person noch spricht. Und man sich denkt, okay, kann überhaupt ein Zuhören stattfinden, wenn ich noch nicht die ganze Antwort und das ganze Ausmaß von dem weiß, was mir die andere Person mitgeteilt hat. Und diese Räume des Nachdenkens ist auch, glaube ich, etwas, was halt durch die letzten Jahre mit Social Media irgendwie weniger geworden sind und dass auch diese Online-Kommunikation, glaube ich, gar nicht dafür gedacht ist, diese Räume zu ermöglichen. Gerade im letzten Jahr habe ich zusätzlich noch eine Ausbildung gemacht als Social Justice und Diversity Trainerin, wo auch eines der Trainingkonzepte war, Sprechpausen anzunehmen. Und das wurde von Anfang an ab dem ersten Workshop-Wochenende gesagt, so, das ist eine der Regeln. Also es ist okay und es ist nichts Negatives, wenn wir in diesem Raum auch einfach mal schweigen. Und ihr müsst diese Lücke oder was auch immer da dann passiert, müsst ihr nicht füllen. Es gehört dazu. Und dann wurde halt
es eben ist auch ja voll sogar.
Und das gehört ja auch einfach dazu. Und ich habe gemerkt, wie sich bei mir als auch bei allen anderen Teilnehmenden, wie diese ersten Wochenenden so unangenehm waren und auch dieser Austausch danach, dann wenn das Wochenende vorbei war, dann so intensiv war, dass gesagt wurde, so, es fühlt sich so komisch an, weil es gibt so wenige Ausbildungskonzepte oder so wenige Räume, wo aktiv darüber gesprochen wird oder aktiv dazu eingeladen wird, so hey, wir haben diese Sprechpausen jetzt, wir lassen uns Zeit und das ist wichtig und das gehört dazu und das ist in Ordnung. Und dann zum Ende hin, also diese Ausbildung ging ja dann so knapp 9, 10 Monate, war es dann auch bemerkbar, dass es für alle angenehmer war und dass man dann natürlich auch dadurch die Möglichkeit hat, dass unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen können. Weil natürlich gibt es Leute, und da komme ich auch nochmal auf diesen Punkt zurück, zu den Menschen, die auf Veranstaltungen kommen, dass es natürlich Leute gibt, die sehr gerne reden, die sehr gerne viel reden. Und wenn man in diesen Räumen ist und vielleicht nicht so viel gerne redet oder vielleicht nicht die richtigen Worte findet, dass es natürlich auch einen Einfluss hat, ob man dann gerade sprechen möchte. Und ist das ein Raum mit Leuten, die ich kenne, die, von denen ich weiß, es passiert mir nichts, ich werde nicht ausgelacht, ich werde nicht komisch angeguckt, es wird kein Buhen, kein sonst was statten, das heißt, ich bin sicher. Und das kann ja auch ein zusätzliches Fundament sein in der Art der Kommunikation und auch in der Art und Weise, wie wir Intimität zulassen können, weil ich glaube, Schweigen ja auch schon auch etwas Intimes haben kann, dass man in dem Moment sagt so, hey, ich möchte gerade einfach nur mit dir existieren. Und die bloße Existenz kann, finde ich, in bestimmten Räumen auch was sehr Intimes sein, was viele Menschen vielleicht einfach nicht zulassen können oder möchten. Und dieses Bedürfnis zu sprechen kann ja auch irgendwie davor herrühren, dass eben aus vergangenen Erfahrungen Schweigen vielleicht auch Gefahr bedeutet hat. Und dass nicht schnell genug reagieren auch eine Gefahr bedeutet hat. Und dass es natürlich nicht immer so sein muss und kann. Und natürlich halt auch öffentliche Orte so viele verschiedene Menschen anziehen können und auch die Möglichkeit zu sagen, so hey, Leute aus dem Publikum können sprechen. Und ich kenne auch diese Erzählungen oder diese Beschreibungen von Leuten, die immer wieder zu Veranstaltungen gehen und dann, wenn nach Publikumsfragen gefragt werden, dann eher sagen sie, ich habe keine Frage, und dann fangen sie an zu erzählen. Und ich kenne das nicht nur aus solchen Kontexten, ich kenne das auch so, wenn ich mit QueerMed einen Stand habe, einen Infostand habe, dass Leute auch nur hinkommen, eine Geschichte erzählen und sofort wieder gehen. Und ich glaube, so eine Existenzbestätigung, so nach dem Motto so, hey, guck mal, ich bin hier. Und da musste ich gerade auch daran denken, als du mit dem Thema Glauben angekommen bist, da gibt es ja auch so diesen einen Ausruf aus dem Lateinischen, Ecce Homo, schau, es ist ein Mensch, so. Und aber was definiert es? Also wir haben so viel darüber gesprochen, dass nicht sprechen nicht unbedingt heißt, dass man nicht existent ist. Aber ich glaube, gerade in der Welt, die so darauf beruht, dass man spricht in Worten, in Texten, dass Konstellationen von Menschen so unterschiedlich sein können, dass eben diese Situationen, die wir erleben, dass Menschen eben keine Fragen stellen, sondern einfach nur reden und einfach nur erzählen und damit bestätigen, so schaut, ich bin hier, dass es vielleicht auch eben halt zeigt, dass es vielleicht diese Menschen gibt, wo Schweigen über ein Ausmaß hinausgegangen ist, dass es dann vielleicht doch eher ein Grund zur Trauer ist, weil ich finde, bei Sprache kann auch so viel passieren mit dem Aushalten der eigenen Gedanken, was ich vorhin angesprochen hatte, denn es kann auch immer sein, je nachdem, wo man herkommt, wie viel man verarbeitet hat, welche Grundgedanken in einem vorliegen. Und hält man das in einer bestimmten Dauer überhaupt aus, mit diesen Grundgedanken alleine zu sein, ohne dass das eigene Selbstbild in Gefahr kommt? Zu Beginn meiner 20er im Supermarkt gearbeitet, Regale eingeräumt und auch davor. Und es gab zu bestimmten Uhrzeiten, gab es immer wieder die gleichen älteren Menschen, die zu einem hingegangen sind und teilweise angefangen haben mit den banalsten Fragen. Wie viel kostet eine Flasche Wasser aus so einem Sechserpack? Obwohl die Preise und alles da standen, aber sie haben immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Und je nachdem, wie oft sie zu dir spezifisch hingegangen sind, haben sie angefangen, mehr Fragen zu stellen und haben Sachen erzählt und sowas. Und ich glaube, das kennen viele Leute, gerade halt aus dem so Einzelhandel im Supermarktbereich und sowas, wo Leute sehr häufig und sehr regelmäßig gehen, dass man Stammkundinnen hat, die zu bestimmten Uhrzeiten nur hingehen, damit sie irgendwie auch in menschlichen Kontakt kommen. Und das sind vor allem halt ältere Menschen. Klar, ich beobachte das auch, dass natürlich dann ältere Menschen zusammen sich zum Einkaufen treffen, um dann halt sozusagen eine gemeinsame Aktivität zu haben und dann zu sprechen. Aber das dann halt auch hinzugehen und mit wildfremden Leuten zu sprechen und einfach nur sprechen des Sprechens wegen. Was ich auch in anderen Kontexten online wiedersehe, also ich weiß, seit ein paar Jahren oder schon länger hat sich so dieser Begriff des Whataboutism etabliert. Also man spricht eigentlich über ein Thema, was gar nicht so viel damit zu tun hat. Und natürlich kann das halt auch so zu einer Diskursverschiebung führen. Und gleichzeitig, das merke ich auch mit jedem neuen Text, den ich irgendwie veröffentliche und Leute schreiben was dazu, dass ich nicht denke, dass viele von diesen Menschen jetzt diese Aussagen machen, um aktiv an der Diskursverschiebung beizuhelfen, sondern sich irgendwie mitteilen wollen und es nicht mitteilen können. Und Social Media ist natürlich einfach, es ist intimer, es ist viel weniger Scham, weil mich Leute nicht sehen. Und ich glaube, gerade halt auch Sprechen und Nicht-Sprechen sehr viel mit Scham zu tun hat. Das heißt, wer sieht mich, wenn ich spreche? Wer sieht mich, wenn ich nicht spreche? Wer sieht mich in der Art und Weise, wie ich spreche? Welche Worte ich gebrauche? Und das Aussprechen von bestimmten Dingen, und da komme ich auch gerade auch so zu diesem Thema, also ich bin ja auch komplett religiös aufgewachsen, also katholisch religiös, und musste tatsächlich letztes Jahr auch an meine erste Beichte zurückdenken, die man im Rahmen der Kommunion machen musste, und ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, ich habe den Pfarrer, den ich ja auch kannte, weil wir damals jeden Sonntag dahin gegangen sind und alle aus der Nachbarschaft kannten ihn und ein ultra lieber älterer Typ mit so einem wunderschönen Langhaardackel in so einem rostbraunen Fell und ne, also als Kind, also es war eine positive Erfahrung an sich, dieses Ganze zur Kirche gehen, zu singen, irgendwie so ein Gefühl von Gemeinschaft zu haben, die Leute aus der Nachbarschaft so zu sehen regelmäßig. Aber die erste Beichte, als ich dann da mit ihm saß, so in dem Nebenraum der Kirche, ich habe einfach nur geweint. Und er war so, ich glaube, er war massiv verwirrt, weil er gefragt, also er hatte mich durchgeführt, hatte erzählt, so ja, ne, du kannst erzählen, was du möchtest, das wird niemand erfahren, deine Eltern werden das nicht erfahren. Ne, es kann halt sein, ne, wenn du vielleicht irgendwas mal geklaut hast, ist alles okay, das passiert. Oder wenn du mal jemanden beschimpft hast, das ist alles okay, so. Und ich habe einfach nur geweint und ich glaube im Zuge dessen halt auch eben mit diesem Thema auch wieder dieser Queerfeindlichkeit, der Gewalt, da halt ich verloren war in so einer Sprachlosigkeit, weil ich nicht wusste, wie ich ihm klar machen sollte. Und da ist, glaube ich, halt auch, wie der katholische Glaube oder das Christentum sehr geprägt ist, dass man eben von der Schuld sprechen muss, von der man dann erlöst wird. Und dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt schon dachte, aufgrund meiner Erfahrungen, ich bin ja schuld an mir selber. Deshalb passieren ja diese ganzen Sachen zu Hause. Und wenn er davon weiß, dann ist ja richtig schlimm. Und aber wenn man diese Worte nicht dafür hat und man wirklich der Überzeugung ist, anhand der Erfahrung, die man damals schon als Kind hatte, diese ganzen Sachen, die zu Hause passieren und sonst was, die passieren nur, weil du so fehlerhaft bist. Und es gibt niemanden anderen, der einen davon anders überzeugen kann, weil das von sozusagen den nächsten Personen passiert. Finde ich, dass das halt auch so ein Nährboden sein kann, der durch solche Ansätze, die in bestimmten Glaubensrichtungen sind, vorhanden sind, das noch viel stärker verschärfen kann. Und das kann natürlich halt bei der Beichte sein oder wie das Konzept Beichte funktioniert, dass man von seinen Fehlern spricht und dass man Queerness als etwas Schuldlastiges sieht, dass ich das dann auch so weitertragen kann. Und ich habe tatsächlich auch vor einigen Jahren für ein Trauerband ein Gedicht geschrieben mit dem Titel Mea Culpa, Mea Maxima Culpa. Und das bezieht sich auch auf ein Gebet. Mea Culpa heißt meine Schuld, Mea Maxima Culpa meine große Schuld. Dieses Gebet wird damit begleitet, dass man sich sozusagen mit der Faust sozusagen auf den Brustkorb schlägt. Sozusagen als Bestrafung ja auch noch. Und gerade im Zuge dessen, was für einen Einfluss, und da kann ich nur aus meiner Perspektive sprechen, wie viel Einfluss das Christentum hat und halt auch noch alle irgendwie darin Partizipierenden darauf, wie Menschen heranwachsen und ihre Existenz sehen oder nicht sehen, hat das halt einen immensen Einfluss, ob man überhaupt in der Lage ist, sich andere Räume oder andere Sprache vorzustellen als die, mit der man aufgewachsen ist. Und gerade halt mit den engsten Leuten, mit den nächsten Leuten, dass man eine Sprache auferlegt bekommen hat und diese zu verlernen und zu sagen, nee, das möchte ich nicht oder ich lehne das ab. Und das kann natürlich auch immens anstrengend sein, weil es natürlich auch heißen muss, dass ich einen Teil meiner ehemaligen Existenz hinterfrage oder hinterwerfe und sage so, nein, das bin ich nicht. Und das erinnert mich auch daran, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass man sich eine neue Kindheit schafft oder eine neue Existenz erschafft mit dem, was man ist. Und Coming Out kann dazu helfen. Es kann sicherlich für manche Menschen etwas Befreiendes sein, das laut auszusprechen und sagen, ich bin queer, ich bin was auch immer, ich bin trans, ich bin nicht binär. Eine Schwierigkeit, die ich da sehe, auch in meiner persönlichen Erfahrung ist, inwieweit wir Worten bestimmten Bedeutungen geben und wer die Deutungsgewalt hat, was bestimmte Wörter sind, gerade auch so, wie du gemeint hattest, was heißt überhaupt queer? Also was können wir uns wirklich, im Englischen wird es ja beschrieben, dass queer ein sogenannter Umbrella-Term ist, also ein Regenschirmbegriff, der für ganz vieles steht. Im Deutschen wird ja dann häufiger LSBTI oder LGBT benutzt, LGBTQL+, um dann auch wieder zu sagen, so okay, alle Akronyme, die stehen, dass alle irgendwie da sind. Aber ich glaube, ähnlich wie du, dass man sich das auch gar nicht wirklich vorstellen kann, was alles queer sein kann, und ich diese Schwierigkeit sehe, auch bedingt durch Social Media, dass sich so bestimmte Deutungshoheiten entwickelt haben, zu sagen, was ist queer und was ist nicht queer. Das Gleiche, was ich erlebe mit Definitionsgewalten, die behaupten, was ist trans genug? Oder bist du überhaupt trans, weil dann die Definitionshoheit sagt, trans ist, wenn du bestimmte Operationen gemacht hast, wenn du einen bestimmten Namen, der eindeutig oder nicht eindeutig ist, wenn du Hormone nimmst oder nicht. Und dass die Gefahr dann dadurch herrührt, dass die eigentliche Intention, dass mit Begriffen oder mit dem Aussprechen eine Sicherheit geschaffen werden soll, dass dadurch eher gespaltet wird. Und dass ich glaube, weniger damit zu tun hat, die anderen Leute irgendwie sich schlechter fühlen zu lassen, sondern es auch die Gefahr birgt, ah, wenn das alles trans heißen kann, jetzt in diesem bestimmten Beispiel, was bin ich denn dann? Also, dass es eher viel mehr wieder mit einem selber zu tun hat, wie man sich selber definiert und was das wieder mit der eigenen Existenz zu tun hat. Und ich glaube, dass es viel, viel mehr auch in dem Miteinander am Ende nur um sich selber dreht, aus der Angst, wer bin ich? Darf ich so existieren? Fühle ich mich sicher? Werde ich geliebt? Was mache ich mit meinem Leben? Also es ist im Endeffekt sehr viel auch wieder diese persönliche, individuelle Sinnsuche hat, wie wir mit Sprache umgehen.
Als du erzählt hast von deiner eigenen katholisch geprägten Biografie und der Beichte und der Beichterfahrung, musste ich denken an die Szene aus meinem Roman Hundesohn, in der der Protagonist Sekko als Kind in die Kirche geht, zur Beichte geht und dann dort lügt bei der Beichte. Er sagt dann, Vater, ich habe gesündigt, ich habe einen Jungen auf den Mund geküsst. Und Sekko denkt sich, aber es stimmte nicht. Und dann heißt es, bereust du von Herzen, bereust du? Und Sekko sagt ja, und er denkt, aber es stimmt nicht. Um dann Wochen später noch einmal zur Beichte zu gehen, weil das, was er prophezeit hatte als geschehene, erfüllte Sünde tatsächlich geschehen ist. Er geht hin und sagt, ich habe einen Jungen auf den Mund geküsst und es stimmte. Und er fragte, bereust du von Herzen? Und Sekko sagt ja und denkt sich, aber es stimmte nicht. Ich bin noch nie in meinem Leben zur Beichte gegangen, aber ich habe eine riesige Neugier, das mal zu machen. Ich beobachte den Katholizismus als Außenstehender. Viele müssen schmunzeln, wenn sie beobachten oder feststellen, wie sehr mich dieser Ritus auch und dieser Glaube fasziniert. Weil ja natürlich, für mich ist es ganz, heißt es etwas ganz anderes, eine Kirche zu betreten. Für mich heißt es etwas ganz anderes, bestimmte Rituale vielleicht zu vollziehen, als jemand, der nicht katholisch aufgewachsen ist. Und es ist ja kein Geheimnis, dass viele Menschen aus der Kirche austreten und damit sehr viel Gewalt und Unterdrückung verbinden und sich nach Freiheit sehnen und allem. Und es ist völlig nachvollziehbar. Und ich habe eine andere Kirchengeschichte in dem Sinne. Ich bin ja muslimisch aufgewachsen. Ich befinde mich in einem mehrheitlich christlichen Land. Selbst wenn die meisten hier nicht so familiar sind im Grunde mit den christlichen Geschichten und Praktiken, ist es einfach auch eine kulturelle Identität, die sich im Grunde auch etabliert hat. Aber ich betrete Kirchen so gerne. Ich setze mich dann auch gerne hin und nehme teil am Gottesdienst. Das wissen auch viele nicht, aber ich setze mich gerne dazu zur Messe und lese mit, singe mit, bete mit und finde das faszinierend, diese gemeinschaftliche Praktiken faszinieren mich generell, vor allen Dingen auch, wenn sie sich um Glaube und Religion drehen. Welche Riten und Rituale entwickelt der Mensch, um standhaft zu sein, um Schutz zu finden, um dem Leben Sinn zu geben? Und irgendwann werde ich auch mich auf einen Beichtstuhl setzen. Ich weiß nicht, was ich beichten werde, weil ich natürlich nicht an diese Idee der Sünde glaube. Ja, also, und auch nicht an die Notwendigkeit, das ist ja dem Islam fremd, zu sagen, man müsse seine Sünde beichten vor jemandem schon gar nicht vor einem Menschen. Was hat der Mensch zu entscheiden, was Gott vergeben wird und was er nicht vergeben wird? In dem Sinne lädt jedenfalls diese Interpretation des Islams vielmehr dazu, zu einer gewissen Form der Stille oder das, was andere als Geheimnis vielleicht bezeichnen, ein, als es jetzt der Katholizismus tut und überall etwas verdächtigt. Der Mensch lebt überall unter Verdacht. Aber ich schreibe sehr viel über wirklich auch diese eigenen Annäherungen zum Christentum als aus einer nicht-christlichen Perspektive vielleicht auch. Habe jetzt auch kürzlich eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, die in Deutschland von Kultur ausgestrahlt wurde. Ich hatte sie auch eingelesen im Dezember. Und da geht es auch sehr viel um, in dem Text vor allen Dingen auch um die Figur Marias. Ich habe mir vor ein paar Wochen ein Madonnenwandbild gekauft. Ich sehe sie gerade auf meinem Sofa. Das muss ich noch aufhängen. Maria und Jesus in der Hand. Also ich habe selbst solche Dinge hier in der Wohnung. Ich habe natürlich auch muslimische Gebetsteppiche hier und Koran und alles Mögliche. Ja, das ist es nicht. Aber um vielleicht diesen Bogen zu schließen zu dem Anfang, den ich gesetzt hatte mit meiner Kindheit. Kindheit bedeutet ja ganz oft Abhängigkeit und Kontrolle durch andere, durch Erwachsene. Erwachsene, die dein ganzes Leben bestimmen. Das bist du, das musst du sein, das musst du tun. Hier ist dein Zimmer sieht so aus. Eltern, die alles entscheiden für Kinder. Entscheiden, was für Möbel du im Zimmer hast. Entscheiden, welche Klamotten bei dir liegen. Entscheiden, wann du aufstehst. Es sind ja Strukturen auch in die Kinder hineingesetzt werden. Ne? Und dann natürlich bildet dann Schule und alles auch eine Struktur mit dem Zweck auch zu erziehen und zu sozialisieren und alles. Und manche Eltern brechen das so ein bisschen auf und erlauben Kindern Freiheiten, bestimmte Dinge mit auszuwählen. Aber es ist ja niemals eine tatsächliche Freiheit, weil ein Kind nicht das Privileg genießt und auch nicht die Ressourcen eigenständig verwalten kann wie ein Erwachsener. Man ist in einer Bittstellerinnenposition und muss aushandeln im Grunde, was andere nicht müssen. Also Erwachsene im besten Fall eben für sich nicht müssen. Und das erlebe ich jetzt eben als Erwachsener, der eine eigene Wohnung hat und seine Wohnung gestaltet, wie er möchte. Und seine Erinnerungen platziert, wie er möchte. Sich für die Dinge, die er hier platziert, nicht zu schämen hat, sie nicht erklären muss. Nicht um Erlaubnis fragen muss. Das ist für mich eines der größten Freiheitsgefühle, die es gibt. Nicht um Erlaubnis fragen zu müssen, um etwas zu tun oder um etwas zu sein. Manchmal sitze ich hier und denke, es ist dann sehr spät. Gestern bin ich auch erst um 1 oder so ins Bett gegangen. Viel nochmal gelesen. Ich lese sehr gerne nachts und ich schreibe vor allen Dingen auch nachts. Und dann denke ich so, krass. Als Kind gab es dann immer diesen Moment, wo es hieß, du musst jetzt ins Bett gehen. Jetzt ist Schlafenszeit. Und das war immer so schlimm. Das ist für mich, was es heißt, Kind zu sein. Jemand anderes sagt dir, wann du schlafen gehen musst. Und Erwachsensein heißt, du entscheidest, wie lange du wach bleibst. Dieses Freiheitsgefühl. Ich will gar nicht schlafen gehen. Ich will mich nicht hinlegen. Selbst wenn ich müde bin. Und so öffne ich diese Tür zu dieser Wohnung, die mich in gewisser Weise auch versöhnt, auch mit meiner eigenen Kindheit, die ich hier auch als Erinnerung trage, nicht nur in mir, sondern auch in dem Raum, in dem ich mich befinde, sei es durch Kinderfotos oder Gemälde, Fotografien von meinen Großeltern oder von Orten, in denen ich war. Oder ein Foto meines eigenen Kindes natürlich auch, das hier platziert ist. Die kindliche Präsenz, die Präsenz meines Kindes, wo ich mich auch als Vater natürlich erkenne da drinnen auch, gleichzeitig als Kind und als Vater erkenne, in diesen Räumlichkeiten, in denen es ein Kinderleben gibt und ein Erwachsenenleben gibt. In dem hier auf dem Sofa hier neben mir Nintendo DS mit Pokémon Legends zum Beispiel hier steht oder Zeichnungen oder Malereien oder Spielzeuge oder sowas zusammen mit allen anderen Dingen, die in meinem Leben auch da sind, die Bücher, die ich lese, die Blumen, die ich kaufe. Und und im Anschluss an dieses Gespräch gehe ich auch mein Kind abholen von der Schule und betrete diesen schulischen Ort als Erwachsener und empfinde jedes Mal Erleichterung, dass ich kein Kind mehr bin. Wirklich. Ich gehe auf diesen Schulhof, ich gucke mich um, ich erinnere mich an vieles von damals. Ich denke, wow, manche Dinge haben sich gar nicht verändert, ändern sich einfach nicht. Und ich bin erleichtert in diesem Moment und ich denke, gut, dass diese Zeit vorbei ist. Aber ja, andere müssen da durch. Und was bedeutet das dann? Nicht nur für das eigene Leben rückblickend, sondern auch für das Leben anderer, für das Leben von Kindern, über die viel zu wenig nachgedacht und gesprochen wird. Und das habe ich auf dramatische Weise auch während der Pandemie natürlich erlebt und viele Eltern erlebt. Auch die fehlende Unterstützung, auch eine grundsätzliche Ignoranz, die ich beobachte, gesellschaftlich. Was es heißt, Kind zu sein. Und was es heißt, Kinder, mit Kindern zu leben. Da war ich vor Jahren mal bei einer Lyrikveranstaltung und habe da miterleben müssen, wie wütend auch Menschen reagieren, wenn sie auf Kinder stoßen an Orten, wo sie glauben, hier dürfen keine Kinder sein. Ne, weil sie sind ja laut. Kann man ja gar nicht genießen, die Lesung, das Konzert oder sonst was. Und ich denke so, woher kommt das eigentlich, dass man das Leben verbietet? Das ist Leben, das ist echt, das ist Wirklichkeit. Kinder existieren und die sollen auch nicht nur existieren in so wie so einem verbannten Raum, in dem man Leute setzt. Und dann denke ich, ja, also hat man die eigene Kindheit vergessen? Das würde doch uns allen gut tun, Kindheit zu erinnern, uns als Kinder zu begreifen. Und das hören wir ja nicht auf zu sein. Wahrscheinlich ist die Erfahrung so tiefgreifend, dass man, und das haben ja viele, das hatte ich auch damals als Kind und Jugendlicher, wann bin ich groß? Wann werde ich Erwachsener sein? Wenn ich groß bin, dann mache ich das und das und das. Und dann ist man groß und dann will man nicht mehr Kind sein und dann verdrängt man das und dann schiebt man das zur Seite und vielleicht entwickelt sich daraus auch diese sehr gewaltvolle, ignorante Haltung gegenüber der Vergangenheit, also der eigenen Vergangenheit, die für andere aber Gegenwart ist. Das ist ja nicht vorbei, nur weil es für dich vorbei ist. Und deswegen kommt es auch darauf an für mich, zu verstehen, wie viel aus dem eigenen Leben sich auch im Leben anderer befindet, die Anteile des eigenen Lebens auch bei anderen und das Leben der anderen in einem selbst. Und die Zeit müssen wir uns dann nehmen und statt alles von einer Sekunde zur nächsten, zack, 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 das setzt mich auch unter Druck, ehrlich gesagt, wenn ich das schon allein schon daran denke, auf was der Mensch alles zu reagieren hat, in welcher Schnelligkeit, Schnelllebigkeit, Geschwindigkeit. Und wie kann Kommunikation dann eben aussehen, wenn man downslowt einfach so, ne? Und dann das nicht als Schwäche versteht, sondern es ist eine gewisse Stärke, die daraus wächst. Die Dinge langsamer zu machen, sie stiller zu machen, die Pause zu erlauben, die Lücke zu erlauben, die keine Lücke ist. Also es gibt keine Lücken. Da ist etwas. Da ist immer etwas. Wir haben es halt nicht gesehen vielleicht oder nicht gehört oder nicht gespürt, aber andere haben das vielleicht gesehen und gespürt und sich darauf dann einzulassen.
Ich danke dir herzlich, Zakaria, für den Raum, den du mit mir geteilt hast und für die Türen, die du alle geöffnet hast und dass wir vielleicht alle doch mehr über unsere eigene Kindheit denken könnten, sollten.
Geht dir.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samsung Rübeck. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jim Barley.